Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Kaum ein Thema polarisiert in der Geldanlage so sehr wie die Frage, aktiv oder passiv. Doch diese Diskussion greift oft zu kurz. Wir sprechen darüber, wie aktives Fondsmanagement wirklich funktioniert, warum Anlagestile und Anlegerpersönlichkeit eine zentrale Rolle spielen, weshalb globale ETFs nicht so neutral sind, wie viele glauben, und welchen Einfluss KI und Algorithmen künftig auf die Branche haben werden. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Jan Neinaber. Herzlich willkommen, lieber Jan. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr erfreut, mit dir das Gespräch zu suchen. Und mir fällt auch gerade auf, JN unterhält sich mit JN, aber das mag wirklich nur ein billiger Zufall sein.
Das ist tatsächlich nur ein Zufall, schätze ich mal. Lieber Jan, bevor wir in das Thema, was ich gerade ein bisschen skizziert habe, einsteigen, würdest du bitte deinen und unseren Hörern kurz ein Update geben, mit wem ich heute spreche, was du machst, wie deine Historie aussieht und warum du dich genau mit diesem Thema so gerne beschäftigst?
Also mit dem Thema beschäftige ich mich tatsächlich unglaublich gerne. Und das schon seit über 30 Jahren. Geldanlage und besonders die Anlage in Aktien. Bevor also das Thema gleich wieder in den Vordergrund tritt, jetzt zwei, drei Takte zu mir. Mein Name ist Jan Neinaber, ich bin 56 Jahre alt, habe mit meiner Frau drei Kinder, lebe in Frankfurt. Die Kinder sind mittlerweile erwachsen und bin gebürtiger Frankfurter wie du.
Das hört man zum Glück auch, genau wie bei mir auch. Das finde ich gut.
Beruflich mache ich seit 25 Jahren Aktienberatung und das gehört so zu meinen Kunden Publikumsfonds vor allen Dingen, also ne, die großen gängigen Pensionskassen, Versicherungen und die berate ich, die dahinterstehenden Menschen, die diese Mandate verwalten, die berate ich in der Frage der Einzelaktienanlage. Und das scheine ich irgendwie so ganz gut zu machen. Jedenfalls bin ich im Excel-Survey vom Institutional Investor, das ist das Pendant des amerikanischen, sehr erfolgreichen europäischen Fonds professionell, mehrfach zum besten Kundenberater gewählt worden zum Thema deutsche Aktien. Mache seit 2008 Finanzkrise, Finanzbildungskurse an VHS und Schulen, auch für den Verbraucherschutz und bin noch Gastdozent an der Frankfurt School für das Thema Investment Fonds Management. Also deswegen habe ich vielleicht das eine oder andere Sinnvolle zum Thema zu sagen.
Das hast du mit großer Sicherheit. Ich hoffe, dass wir später vielleicht auch noch auf das Thema Finanzbildung ein bisschen zu sprechen kommen. Du hast da hunderte von Vorträgen gehalten, auch an Schulen. Und ich bin dann natürlich wahnsinnig neugierig, wie du den Zugang dort hast und wie man versucht, Themen dieser Finanzbildung an junge Menschen zu transportieren. Aber wir wollen uns ein bisschen fokussieren mal darauf, dass aktiv versus passiv sehr, sehr oft diskutiert wird, auch oftmals emotional geführte Diskussion. Sag uns doch mal, Jan, warum ist das aus deiner Sicht so ein bisschen zu kurz gedacht, wenn man da so emotional in dieses Thema einsteigt? Und was geht in der gesamten Diskussion auch an Informationen oder an Wissen häufig verloren aus deiner Sicht?
Du sagst, emotional wird die Diskussion geführt und das ist wahrscheinlich auch zu Recht so. Du hast ja selber auch einen professionellen Hintergrund im Vertrieb von Aktienfonds oder von Fondsprodukten und mir geht es ähnlich. Ich bin derjenige, der seit 25 Jahren auf der institutionellen Seite diese Fondsprodukte berät und lebe quasi von den Emotionen. Die Aktienmärkte sind emotional, Einzelaktien sind emotional, Unternehmen sind emotional, die Unternehmen sind emotional und vor allen Dingen auch die menschlichen Treuhänder dieser verwalteten Sondervermögen, wenn wir einen Publikumsfonds so nennen wollen, sind auch emotional. Sie sind nämlich Menschen. Und wenn ich das Gespräch suche, dann brauche ich natürlich den Mensch. Das heißt also, emotional stehe ich natürlich fast automatisch auf der Seite des aktiv verwalteten Fondsproduktes, weil mit dem passiven Fondsprodukt kann ich aufgrund der Ausgestaltung auch überhaupt nicht brechen. Das heißt, natürlich sind mir nicht lieber, aber aktive Fonds erschließen mir sich von der Sinnhaftigkeit einfach viel, viel mehr.
Das bedeutet, Jan, die Emotionalität, die von vielen Menschen grundsätzlich als schwierig und negativ für Investments angesehen wird, siehst du tatsächlich eher als Chance?
Ich würde die Frage auch gerne gerade ein bisschen retournieren wollen. Nur mal gedanklich, also wenn du abends mit Menschen ausgehst, möchtest du mit emotionalen Menschen unterwegs sein oder mit Menschen, die ihre Emotionen unterdrücken?
Naja, gut. Also der Jurist würde sagen, das kommt darauf an. Aber ich sage, nein, natürlich ist ja klar, dass man lieber mit Menschen zusammen ist, die selbst auch eine gewisse Ausstrahlung und eine gewisse Emotion mitbringen. Das ist aus meiner Sicht einigermaßen logisch. Aber trotzdem wird es Jan oftmals als negativ empfunden, wenn ein Fondsmanager Emotionen zeigt. Oder habe ich das irgendwie nur falsch mitgeschnitten?
Ja, das ist mittlerweile so eine gängige Meinung, dass also das Ausschalten von Emotionen irgendwie in der mathematischen, Excel-getriebenen Theorie zu besseren Investitionsentscheidungen führen könnte. Wenn ich meine Kunden anrufe, muss ich mir vorher überlegen, welche Aktie, die ich denen empfehlen möchte im Zweifelsfall, weil sie entweder aufgrund eines Themas oder der Situation oder den aktuellen Gegebenheiten geschuldet als geeignetes Investment angesehen werden könnte, ob die sich eignet für meinen Fondsmanager, den ich berate. Und da es unterschiedliche Fondsmanager gibt, die auch unterschiedlich investieren, gibt es auch Aktien, die sich mehr oder weniger eignen. Eine Aktie ist auch kein mathematisches Produkt, sondern es ist ein Inhaberschein eines Unternehmens und dieses Unternehmen wird natürlich zahlengetrieben geführt, aber es ist natürlich auch gewissen wirtschaftlichen Situationen ausgesetzt und damit wird es zwangsläufig auch emotional.
Okay, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz guter Hinweis oder auch nochmal eine ganz gute Erläuterung, die wir auch unseren Zuhörern nochmal geben sollten. Fakt ist, wenn ich eine Aktie kaufe, werde ich, zwar in einem relativ kleinen Maße, aber ich werde Teileigentümer eines Unternehmens. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn man sich für Aktieninvestments entscheidet.
Ja, aber es ist eben auch was Schönes. Also es geht natürlich mit einem gewissen Grad auch an Verantwortung einher, weil ich theoretisch ja dieses Inhaberrecht auch auf der Hauptversammlung würde ausüben können. Und wenn der Laden im Zweifelsfall pleite geht, was aber natürlich relativ selten passiert, dann hätte ich eben, sagen wir mal, das Anrecht, mir ein Stück vom Vorstandsstuhl oder von der, weiß ich nicht, Assistenz oder von der Tastatur vom Vorstandsvorsitzenden mitnehmen zu dürfen. Das heißt, ich habe natürlich auch Besitzrechte, die juristisch damit einhergehen.
Verstehe. Jetzt lass uns doch mal in deine Historie bzw. deine Erfahrungswerte hineinschauen. Wie arbeitet ein aktiver Fondsmanager konkret? Also was passiert zwischen einer Idee und einem Investment? Und die Idee, wenn ich das richtig verstanden habe, könnte unter anderem auch von dir kommen.
Genau, also das heißt, ich gucke mir morgens die japanischen, amerikanischen und deutschen Aktien und Polit- und System- und Gesellschaftsmärkte an und gucke, ob es da irgendetwas gibt, was in mir gewisse Dissonanzen oder Erstaunen hervorruft und gucke, ob dieses Erstaunen oder diese Dissonanz sich in ein Investment ummünzen würde können oder ließe. Und dann muss ich mir überlegen, ob die dementsprechende Aktie, die ich dort möglicherweise finde und geeignet ansehe, um sie zum Kauf oder Verkauf zu empfehlen, ob die sich für meinen humanoiden Treuhänder, also den Fondsmanager, auch eignen könnte. Das heißt, ich muss immer eine Idee haben, mit welchem Fondsstil dieser Fondsmanager investiert. Der geht ja nicht einfach hin und kauft random, ich kaufe immer die Aktien, die am besten sich im Kurs entwickeln. Ja, theoretisch schon, aber dann wäre er im Zweifelsfall ein Roulette-Spieler, sondern er muss eine klare Investmentstrategie haben. Und von diesen sogenannten systematischen Investmentstrategien gibt es 10 Stück und die bediene ich dann thematisch.
10 Anlagestile, wonach ein, also 10 bekannte Anlagestile, wonach ein aktiver Fondsmanager sein Portfolio managed. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau.
Okay, nenn doch mal den vielleicht bekanntesten Stil oder den, mit dem man am häufigsten irgendwie in Verbindung gerät, wenn man sich für Investments interessiert.
In der Neuzeit, wenn man das mit 25 Jahren Beratungserfahrung noch so sagen darf, setzt man sich mit dem passiven Investmentstil am meisten auseinander. Das heißt nämlich, dass die Leute sich ein weltweit investierendes ETF kaufen. Und damit ist die Sache erledigt. Aber gehen wir tatsächlich zurück auf die Frage. Und da könnte man grob sagen, es gibt offensive Investmentstile und defensive Investmentstile. Und die schwanken halt, wagt entweder mehr oder weniger. Und das ist so die Grundausrichtung, nachdem ein Fondsmanager arbeitet. Das eine Extrembeispiel ist natürlich für eine sehr offensive Investitionsart der schnelle Wachstumsstil. Und das Gegenteil davon ist der absolute Return-Stil, sagen wir mal, der also sehr viel defensiver defensiver und weniger schwankend aufgestellt ist, in denen der Fondsmanager versucht, in jeder Marktphase ein gewisses Minimum-Return zu erzielen.
Das heißt, geschulte Anleger oder interessierte Anleger kennen das unter Growth, also Wachstum.
Okay.
Oder unter Value, ist das korrekt?
Könnten wir insgesamt so sagen.
Und kannst du eine Beispielaktie nennen, die, sagen wir mal, signifikant für einen Wachstumstitel steht? Irgendeine, die jedermann wahrscheinlich bekannt ist, wo man sagt, das ist true to label Wachstum. Also was draufsteht, ist auch drin Wachstum. Welche Aktie wäre das oder welches Unternehmen wäre das? Beispielhaft.
Ja, es gibt eine ganz schöne Internetseite, marketwatch.com. Die Amis sind da wesentlich weiter als wir hier in Europa. Da kann man sich jede Einzelaktie aufrufen und da gibt es da unten auch eine Information zu dem sogenannten Beta. Und das Beta ist eben, schwankt eine Aktie stärker als der Markt oder weniger stark als der Markt. Die Marktschwankung ist mit 1 durch das Capital Asset Pricing Model sozusagen indexiert worden. Und eine offensive Aktie schwankt dann eben mit einem Beta größer 1. Das ist die sogenannte Beta-Elastizität. Und da wäre zu nennen für dieses besonders schnelle Wachstum oder aggressive Wachstum eine Palantir-Aktie. Wenn man sich die anguckt, die hat ein Beta von 2. Das heißt, sie schwankt doppelt so stark wie der Markt.
Die schwankt doppelt so stark wie der Markt, bedeutet aber auch, dass sie nach unten genauso schwanken könnte. Also nicht nur nach oben. Nur, dass wir das auch richtig erwähnen.
Diese stärker Beta-Aktien, das ist nämlich immer die Kehrseite der Medaille, aber wir wollen ja positivistisch auf das Leben gucken und sagen, also wir kümmern uns jetzt um die Gewinnmaximierer und die Gewinnmaximierer sind natürlich die, das sind dann auch die Verlustmaximierer. Okay. Aber der Gewinnmaximierer ist natürlich dadurch ausgeprägt, dass eben in diesem schnellen Wachstumsstil solche Aktien im Vordergrund stehen. Genau, aber wenn es nach unten geht, klaro, verlieren die halt auch dementsprechend.
Okay, das heißt, wir könnten sagen, dass Wachstumstitel eine höhere Schwankungsintensität haben, sowohl nach oben als auch nach unten. Ein Beispiel wäre Palantir. Wäre eine Netflix oder eine Nvidia auch so ein Wachstumstitel?
Davon ist mal auszugehen. Kann man gerne nachgucken, wie gesagt. Also ich gehe mal davon aus, dass die ein Beta von größer 1 haben. Und das sind Unternehmen, die in der Regel, jetzt kennen wir bei vielen von diesen genannten Unternehmen, aber Netflix ist sicher auch noch so ein schönes Beispiel. Die laufen ja seit einigen Jahren erst wieder gut. Früher liefen sie mal gut, dann liefen sie schlecht, jetzt wieder gut. Unternehmen, die eine größere, also operativ eine größere Schwankungsbreite in ihren operativen Gewinnen haben, die haben natürlich auch eine größere Kursschwankung, weil nicht nur in der Theorie ist es ja so, dass der Aktienkurs die erwarteten Gewinne eines Unternehmens abbildet. Also kann man insgesamt auch sagen, dass Unternehmen mit einer Bull-Beta-Elastizität, also größer 1, auf eine stärkere Ausreißer bei den Gewinnen und bei den Verlusten haben und sich dadurch ihr Risiko, dass sie den Mittelwert der Gewinne auch mal verfehlen, einfach höher ist. Und damit schwanken sie einfach stärker. Und man kann das sozusagen auch ein bisschen über das Geschäftsmodell von solchen Unternehmen herleiten.
Okay, verstehe. Und was wäre eine Aktie oder ein Unternehmen, das du eher dem Value-Bereich zuordnen würdest, also dass eher stabile und wiederholbare Gewinne mitbringt und eigentlich eher so ein bisschen weniger dynamisch daherkommt. Habe ich das so richtig ein bisschen zusammengefasst?
Ja. Wir versuchen natürlich eben gerade hier in unserem Gespräch auch, Hilo, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt diese 10 Investmentstile und dampfen die jetzt mal der Einfachheit halber einfach auf 2 Themen, nämlich offensiv und defensiv runter. Aber das ist durchaus gerechtfertigt und jetzt stellen wir uns nochmal vor, ich suche also ein Unternehmen, das weniger schwankt als der Markt. Das ist also ein Verlustminimierer. Wenn es nach unten geht, verliere ich mit der Aktie nicht so viel, wenn es nach oben geht, schimpfe ich, weil die nicht so stark steigt wie der Gesamtmarkt. Positiv sagen, wenn es runtergeht, ist es ein Verlustminimierer solcher Aktien. Und das Schöne daran ist, das sind ausgeglichene Geschäftsmodelle, die über eine festen wiederkehrenden Ablauf im Jahr verfügen, wann ihre Produkte benötigt werden. Die haben feste Abnehmer, die haben feste Zulieferer, die haben einen fixen Kundenkreis. Und das macht es für die alles einfacher. Und deswegen fahren die durch ein viel ruhigeres Fahrwasser, diese defensiven Unternehmen. Und deswegen sind deren Gewinne auch mehr normal verteilt. Und die haben links und rechts nicht so große Ausreißer, dass es auch mal schief geht. Und ein schönes Beispiel dafür wäre beispielsweise eine Telekom. Die hat ein Beta von unter 1.
Und gibt es denn auch, oder ich weiß, dass es Firmen gibt, die tatsächlich einen höheren Buchwert haben, als ihr Aktienkurs ist? Also wenn man sich das so vorstellt, wäre das eine Firma, ein Unternehmen, das, sagen wir mal, im Tresor mehr Geld hat, als tatsächlich die Marktkapitalisierung ist. Sowas gibt es, oder?
Oh, da bin ich dann in diesem ganz klassischen Value-Bereich, also da, wo ich nach unterbewerteten Aktien suche, aufgrund ihrer Bilanzstruktur man das errechnen kann, dass der Laden eigentlich mehr wert ist, als das, was der Kurs oder die Market Cap widerspiegelt. Und das ist so das ganz klassische Jagdmuster von Fondsmanagern, und es gibt nur sehr wenige Fondsmanagerinnen, deswegen bleibe ich jetzt bei dieser männlichen Form, die dann eben dieses in Unterbewertungsfonds tun. Ab und zu landen solche Aktien mit einer bilanziellen Unterbewertung, aber auch im Anlagestil Werterhalt oder im absoluten Return-Bereich oder im Dividendenbereich, also auch in diesem weiteren Sinne defensiven Anlagestilen.
Gut, dann schließen wir dieses Thema ganz kurz ab und fassen zusammen. Grundsätzlich für den Einsteiger könnte man sagen, es gibt zwei Orientierungen, das ist einmal Wachstum und einmal Value, also Werterhalt oder Wert, und daran kann man sich eigentlich schon ganz gut orientieren und eine Vorkategorisierung von unterliegenden Aktien vornehmen.
Gutementi.
Sehr gut. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum so viele aktiv gemanagte Fonds, ich nenne es jetzt mal, scheitern oder ihren zugrunde liegenden Index oder die Benchmark, gegen die sie gemessen werden, nicht erreichen. Könntest du uns da aus deiner Erfahrung heraus vielleicht mal so einen Satz zusammenschustern, woran das deiner Erkenntnis nach liegen könnte?
Und jetzt kommen wir wieder in dieses emotionale Thema, Jo. Ich liebe natürlich aktive Aktienfonds, weil das sind auch die, die ich berate. Und von denen ich eben glaube, dass es ein viel sinnvolleres Produkt ist, weil der Mensch, wenn er nicht denkt, dann weiß ich nicht, was er ist. Also alleine schon zu sagen, ich denke da nicht und lass mich einfach treiben, das ist mir unverständlich. Es hat mit einer gewissen Disziplin auch zu tun. Und dann kommen wir nämlich auch wieder auf das Thema, Disziplin. Der gute oder der schlechte Fondsmanager zeichnet sich nicht unbedingt durch das Schlagen einer Benchmark aus, sondern ob er den Investmentstil, den er hat, ob er den wirklich beibehält. Und das ist eigentlich das ganz besonders wichtige Thema, dass er entweder stets offensiv oder stets defensiv anlegt. Und dann kann ich ein Versprechen an den Anleger machen, nämlich dieser Fonds wird, wenn es runtergeht, deine Verluste minimieren, oder der andere Fonds wird, wenn es raufgeht, deine Gewinne maximieren. Und die Frage ist nachher nicht, schlägt er die Benchmark oder nicht, sondern welches Produkt ist für welchen Kunden geeignet? Das ist viel, viel wichtiger.
Okay, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil augenscheinlich wechseln Fondsmanager bewusst oder unbewusst ihre Stile. Das kommt vor.
Dann kommen wir tatsächlich in Teufelsküche. Das stimmt. Ja. Das ist tatsächlich dann fatal, weil du musst als und das sind letzten Endes die Dauerläufer im Fondsbereich, du musst einen Investmentstil auch, sagen wir mal, über den Zyklus hinweg beibehalten. Jetzt ist es natürlich schon richtig, und du kennst es auch aus dem Vertrieb. Der Vertrieb kommt und sagt, oh, dein Fonds liegt momentan tierisch hinten, wir müssen irgendwas machen. Und dann kommt es zu diesem Aktivismus, der dann eigentlich diesen Fonds komplett zerstört. Wenn ich es aber schaffe, diesen Fonds über die Zeit und über den Bogen hinweg kontinuierlich zu managen, dann hält er auch sein Versprechen. Aber das ist tatsächlich so. Wir leben hier in einem Produkt Einzelvertrieb, und der Einzelvertrieb sagt, das ist unser Flagship-Produkt und das muss Outperformance zeigen. Und wenn es das nicht zeigt, dann kann ich es nicht vertreiben. Und dann kommt der Vertriebsvorstand zum Fondsmanager und sagt, ändere den Stil. Und das ist der Untergang.
Okay, und das gab es wahrscheinlich in der Vergangenheit schon des Öfteren. Ich habe das auch bisweilen beobachtet, und ist tatsächlich so, ich unterstütze und unterstreiche da deine Einschätzung. Das Schlimmste, was einem Kunden passieren konnte, ist, wenn der Fondsmanager seinen Stil geändert hat, weil dadurch eben die Erkennbarkeit und die Einsatzbereitschaft und die Einsatzfähigkeit dieses Fonds total gelitten hatte, weil Kunden suchen in aller Regel Stile, wenn sie ihre Asset Allocation zusammenbauen.
Ja, absolut.
Jetzt habe ich gelesen von dir und über dich, dass du mal sinngemäß gesagt hast, dass globale ETFs häufig unnötig sind. Teil doch mal deine Argumente für diese These mit uns. Das würde uns und mich auch interessieren.
Auf diesen Gesamtzusammenhang, man soll sich ja nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, hat mich der freundliche Professor Grote von der Frankfurt School auch mal gebracht, weil der mir nämlich erzählt hat, dass das Capital Asset Pricing Model, eben dieses von Markowitz Nobelpreis verliehene, dem systematischen Risiko, also dem Gesamtmarkt, Schwankungsrisiko, eben dieses Beta von 1 indexiert. Das heißt also, wenn der Mathematiker nicht weiter weiß, wie er also ein zukünftiges Event, nämlich nach oben oder nach dem Gehen der Märkte, behandeln soll oder vorhersagen soll, sagt er einfach, okay, das Ding ist gleich 1. Und damit ist die Sache für mich erledigt. Aber es geht eben auch anders. Und man muss sich dann überlegen, was ist besser, was ist schlechter. Will ich mit über 1 investiert sein, also stärker schwankend oder eben weniger schwankend? Das ist aber eine Frage der Persönlichkeit. Ein global investierendes ETF investiert eben mit dieser Schwankungsbreite von 1. Es ist global diversifiziert und schwankt somit also haargenau wie der Weltindex der MSCI World. Wenn ich jetzt sage, dass ich als Mensch oder Anleger tatsächlich völlig neutral, atheistisch, zahlengetrieben bin und völlig emotionslos, dann ist das für mich das absolut geeignete Produkt. Aber neben der Beratung institutioneller Aktienfonds bin ich auch Berater. Und ich habe diesen Kunden, diesen umschriebenen, völlig neutralen, unemotionalen Kunden zum Glück bisher eigentlich nie kennengelernt. Und somit also sagend, ein Produkt, das eigentlich nur ein Diversifikationsversprechen hat, ist für die Anlage eigentlich nicht genug.
Wobei wir sagen und auch wissen und dass Diversifikation schon ein wichtiger Aspekt bei einer erfolgreichen Investition ist.
Absolut. Also erfolgreich investieren, ist erfolgreich investieren eigentlich nur, dass ich immer den maximalen Return raushole, oder ist erfolgreich investieren, dass ich auf die Persönlichkeit des Sparers bezogen optimal investiere. Und das ist eben genau das Thema, dass ich sagen muss, okay, was möchte ich denn und wie möchte ich mich hier in dem Markt positionieren? Und ich kann immer sagen, okay, breit diversifiziert, also streust, und du musst in einzelnen Schritten investieren und nicht auf einmal, um auch die Schwankungen nochmal zusätzlich zu kleppen. Aber dass man streut und in Schritten einsteigt, das ist eine Binsenweisheit und keine wirkliche Beratung, sondern eine wirkliche Beratung setzt erst da an, wo sie dem Kunden bedarfsgerecht, also persönlichkeitsgerecht, Fonds entsprechend versucht zuzuweisen.
Kommen wir nochmal zu dem useless ETF sozusagen zurück. Ich glaube, es ist ja logisch, dass wenn ich sklavisch einen Index abbilde, dass ich dann eine reine und ausschließliche Gegenwartsabbildung habe, nämlich das, was von gestern oder heute eben in diesem zugrunde liegenden Index auch enthalten ist. Das ist korrekt.
Also, so wie wenn ich, also beim Ausparken benutze ich tatsächlich den, oben auf dem Lorberg in Frankfurt benutze ich tatsächlich den Rückspiegel, aber zum Investieren ist mir das zu gefährlich, weil dann muss ich durch den ganzen Frankfurter Innenstadtverkehr über den Rückspiegel rückwärts durch über die Kreuzung fahren. Aber das ist im Prinzip das, was ein ETF macht. Es spiegelt die Fonds oder die Indexgewichtung vom Vortag ab. Das heißt also, ich bin ohne Zukunftsorientierung und ich habe keinen Einfluss auf die Unternehmensführung. Und beim ETF ist es natürlich auch so, investiert es tatsächlich in die 20.000 Aktien, die in diesem Index sind, oder investiert es eigentlich in viel weniger und hat damit eben doch nicht die Diversifikation, die es vorgibt. Und dann haben wir nochmal das Thema, ist ein ETF, ein global investierendes ETF, tatsächlich Stücke gewichtet oder Marktkapitalisierungsgewichtet?
Was ich besonders spannend finde, ist diese Zukunftsorientierung, die dir fehlt, das ist etwas, was einem natürlich gar nicht so wirklich bewusst ist, ist aber natürlich auch logisch, weil ich mir nicht die Unternehmen anschaue und versuche zu analysieren, wie sie vorwärtsgewandt agieren werden, sondern ich kann ausschließlich und nur mich darauf verlassen, was sie in der Vergangenheit getan haben, beziehungsweise wie ihr Gewicht in dem zugrunde liegenden Index ist.
Genau, und dann sage ich so, also Nvidia hat bisher immer super geklappt und Tesla auch, und dann kaufe ich die halt jetzt weiter, weil das scheint ja, weil es gestern gut funktioniert hat, bei denen morgen auch noch gut zu funktionieren. Also nur mal, wir beide sind ja Eltern von Kindern. Ob das ein geeigneter Erziehungsansatz wäre, würde ich mal stark bezweifeln wollen.
Okay, wir verstehen den Punkt. Es ist auch ganz spannend. Ich habe neulich einen Artikel darüber gelesen und da kam was ganz Triviales bei rum. Aktive Manager sehr oft dafür kritisiert werden, dass sie ihren zugrunde liegenden Index nicht schlagen. Ja, da haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Hm. Aber was relativ selten erwähnt wird, ist, dass ein passives Produkt den Index nie schlagen kann, weil es tatsächlich den Index abbildet und trotz geringer Kosten, aber dennoch Kosten anfallen. Ist das eine These, die du auch so aufstellen würdest oder sagst du, das hast du ein bisschen zu kurz gegriffen, was du da sagst? Oder wie ist deine Meinung dazu?
Jo, ich hätte es nicht besser sagen können. Nach Kosten ist jedes ETF ein Underperformer zum Index. Und weil du gerade noch gesagt hast, Benchmark, es ist auch eine Frage, wie Benchmarks nachher gestaltet werden. Ich halte es für wesentlich sinnvoller, auch in der Kundenberatung, dem Kunden ganz klar zu sagen, hör mal zu, willst du einen offensiven oder willst du einen defensiven Fonds haben? Willst du stärker schwanken als der Markt oder weniger stark schwanken als der Markt? Weil wenn ich mich innerhalb eines Investmentstils wieder auf eine Benchmark-Trachtung einlasse, dann wird es eigentlich immer sehr, sehr kleinteilig und dann finde ich immer irgendeinen Fonds, der schlechter performt als ein anderer. Und damit komme ich ins totale Chaos. Es ist immer viel einfacher, die Dinge einfach nur zum Gesamtmarkt zu betrachten.
Okay, das heißt, wir kommen schon langsam an das Ende unserer Aufnahmezeit. Lass uns noch mal kurz versuchen, zusammenzufassen. Mhm. Du sagst, und das macht auch absolut Sinn, es kommt auch immer ein bisschen auf die Anlegerpersönlichkeit an. Und was möchte der Anleger tatsächlich? Und dann ist es auch sehr wichtig, dass man versucht, auch zukunftsorientiert zu investieren, eine gewisse Analyse eines Unternehmens auch mit einfließen zu lassen. Aber Anleger ist grundsätzlich jemand, der gemeinsam mit seinem Berater natürlich festlegt, welcher Typ von Anleger bin ich eigentlich? Und das ist essentiell wirklich wichtig, das herauszuarbeiten, egal ob man mit institutionellen Anlegern arbeitet oder mit Privatkunden.
Richtig, also der institutionelle, sei es jetzt eine Pensionskasse, hat genauso ein Anlagebedürfnis wie die Privatperson. Aber es ist natürlich auch immer interessant zu sagen, was ist denn die Sichtweise der Finanzinstitutionen auf den Kunden? Und die sagen dann, ja gut, also im Zweifelsfall ist er dumm und gierig oder er braucht ein Sparfuchsangebot. Wenn man aber sich überlegt, dass Kunden schon eine sehr hohe emotionale Intelligenz haben, mit der sie erkennen, ob sie hier einen bedarfsgerechten Vermögensaufbau angeboten bekommen oder nicht, die merken das sehr schnell, ob eine Beratung geeignet ist oder nicht. Also ob der Berater hier Gespür für sie entwickelt und ob er Kompetenz ihnen auch entgegenbringt. Und ich glaube, das sind die ausschlaggebenden Punkte, wenn man sich darauf konzentriert, dass man dann auch eine sehr, sehr gute und vor allen Dingen eben auch bedarfsgerechte Anlageberatung hinbekommen kann und man nicht mehr in diesem, auch wenn wir beide jetzt auch aus dem Vertrieb kommen, nicht mehr diesen Häuserkampf hat, einzelne Produkte positioniert, sondern es wäre viel einfacher, wenn man die Persönlichkeiten der Anleger und die Fondsprodukte einfach in eine psychologische Schnittmenge bringt. Da wäre allen mitgedient.
Da wäre allen mitgedient. Und das ist vielleicht nochmal eine Überleitung zu dem letzten Thema, was ich doch mit dir nochmal besprechen wollte, weil du dich da sehr engagierst. Das ist die Ausbildung und die Bildung zu Finanzthemen. Wie gesagt, du hast das, machst das seit vielen, vielen Jahren und hast das auch schon hundertfach getan. Und wenn du dann in so Schulen gehst oder vielleicht auch Erwachsenenbildung gehst, da ist viel zu tun, Jan, oder? Warum gehen wir da nicht früher ran als Gesellschaft? Was ist da dein Eindruck und deine Erfahrung?
Danke, dass du das fragst. Ich bin da immer ein bisschen zwiespältig mittlerweile tatsächlich auch. Am Anfang dachte ich, habe das 2008 in der Grundschule meiner Kinder angefangen, einen Übermittagsbetreuungskurs, der nannte sich Geld und Wissen. Und so nennt sich das, was ich da nebenher in meiner Software noch tue, auch heute noch so Geld und Wissen. Und es war die Frage, wie unterhältst du den Dritt- und Viertklässler so, dass sie A, eine kleine Idee kriegen, wie Finanzanlage sein könnte und wie sich das auch gesellschaftlich und politisch zusammensetzt. Aber Schulen tun sich tatsächlich sehr schwer damit und ich muss mittlerweile sagen, mein Verständnis dafür ist wesentlich größer geworden. Die Schulen haben einen humanistischen Bildungsauftrag über Inklusion, über Demokratieerziehung und, so dass es da sehr schwierig ist, noch einen zusätzlichen Baustein draufzusetzen und sagen, ihr müsst jetzt Finanzbildung machen. Dann gibt es endlose Richtungskämpfe. Was ist denn der wirtschaftliche Inhalt, der für Kinder und Jugendliche nachher auch relevant ist? Und von daher bin ich dann irgendwann zurückgegangen und habe gesagt, okay, ich mache nicht in irgendwelchen Gremien mit und, sondern ich tue diese Finanzbildung. Und da ist es immer wichtig, dass man den Bogen schlägt zwischen der Gesellschaft und der Wirtschaft, die daraus entsteht, und daraus ableitet, welche Investmentmöglichkeiten ich denn eigentlich nachher habe. Also Immobilien, Gold, Bargeld, Anleihen oder Aktien und Aktienfonds. Und dass man das, wie man das so schön sagt, kumulativ aufbaut. Also das heißt, nicht ein Börsen-ABC bastelt, sondern den Menschen oder den Kindern und den Jugendlichen sagt, wie baut sich das Schicht für Schicht auf? Und da muss ich sagen, habe ich in all den Jahren unheimlich viel auch von den Menschen, die da in diesen über 400 Kursen, die ich bisher gemacht habe, waren, gelernt. Und so bin ich tatsächlich auch erst drauf gekommen, dass die Menschen ganz unterschiedliche Anlagewünsche haben, ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und da ich auch Heilpraktiker Psychotherapie bin neben meinem BWL-Studium, habe ich eben rausgefunden, nur um nochmal kurz abzuschweifen, aber es ist ja auch ein Teil dieser Finanzbildung, aus der ich das gelernt habe, dass sich aktive Aktienfonds mit einer extrem hohen Trefferquote, sofern sie sich an ihren Investmentstil halten, sehr, sehr gut auf einzelne Persönlichkeiten zuschlägt und nicht von einer quantitativen Betrachtung hin in eine qualitative Betrachtung und Beratung kommen kann. Und das, glaube ich, ist so insgesamt am allerwichtigsten. Weniger Mathe, mehr Gespür, mehr Psychologie. Aber damit tut sich die Finanzbranche sowohl bei der Beratung als auch bei der Bildung sehr, sehr schwierig. Und hinten raus ist es wahrscheinlich auch nicht die Aufgabe der Finanzbranche zu bilden. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn es an Schulen laufen würde. Aber da stehen wir mit unserem Geld und Wissen e.V., Finanzbildungsverein, ich sage nicht allein auf weiter Flur, es gibt andere, die das ein bisschen betreiben. Aber man muss es eben selber machen in seiner Freizeit, sonst macht es keiner.
Super Ansatz. Vielen Dank, dass du da so engagiert bist seit vielen, vielen Jahren. Auch ich war schon in der einen oder anderen Schule unterwegs und habe versucht, mein beschränktes Fachwissen ein wenig weiterzugeben. Das gelingt tatsächlich ab und an ganz gut. Meine Erfahrungen sind eher positiv als negativ. Deswegen bleib da bitte am Ball, Jan. Wir kämpfen weiter.
Ja, so ist das.
Allerletzte Frage von mir, mein lieber Jan, ist, wie legst du dein Geld an? Aktiv oder passiv oder gemischt oder in Gold, Edelsteine oder was auch immer? Teil das doch mal mit uns. Wir sind ja quasi unter uns.
Auch hier wieder natürlich die Diversifikation macht's, aber es ist natürlich, die Diversifikation ist bei vielen einfach nur die Ausrede, eine Meinung zu haben und Entscheidungen zu fällen. Das heißt also, in meinen Investitionen mache ich natürlich Basisinvestitionen in Aktienfonds, in die ich über einen Sparplan laufend spare. Ich bespare dabei natürlich unterschiedliche Stile, nämlich sehr, sehr gerne auch die Value-Ansätze, habe aber natürlich auch einen Fonds, in den ich immer spare, der dieses schnelle Wachstumskriterium gut erfüllt. Und ansonsten ist natürlich eine ganz wichtige Regel, dass man oben verkaufen sollte und unten kaufen. Deswegen gehe ich nachher tatsächlich zur Degussa und verkaufe noch ein bisschen Silber, was ich schon lange habe. Mein Gold habe ich bei unter 3.000 schon viel zu früh verkauft. Da halte ich es mit dem Herrn Rothschild. Am liebsten verkaufe ich ein wenig zu früh. Das heißt, ich werde nachher nicht auf dem falschen Fuß erwischt.
Jetzt hast du uns natürlich schon fast viel mehr gesagt, als du eigentlich wolltest, dass du jetzt gleich zu Degussa, das ist übrigens die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt.
Sehr gut.
Wie cool, dass ich diese Abkürzung kenne, gell?
Ja, das müssen wirklich wenige, super.
Deswegen habe ich gedacht, ich glänze mal mit dem wenigen Wissen, das ich habe. Aber vielen Dank, lieber Jan, dass du auch das mit uns geteilt hast. Das Gespräch hat mir große Freude gemacht. Es schreit quasi nach Fortsetzung. So. Insbesondere, wenn wir noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen in Investmentstile und in, wie erkenne ich eigentlich einen guten, aktiven Manager? Wer hält sich denn an seine Stile und wer hält sich nicht daran? Ich glaube, das wäre etwas, was was wir nochmal aufgreifen können und ein bisschen tiefer einsteigen. Herzlichen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald.
Ja, da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht auch auf dem Vorkongress im Jänner, würde mich sehr freuen. Ich danke dir, Jo, für das erquickliche Gespräch, wenn man das so noch sagen darf.
Dankeschön, lieber Jan. Bis die Tage.
Ciao.
Eine Produktion von Faux Professionnel.